HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Von den Nachrichtenagenturen wird gemeldet, dass vielerorts Tote zum Leben erwacht sind.
None of this.
Wir hätten die EU längst verlassen müssen. Aber ich soll verdammt sein, wenn ich nach 25 Jahren Kampf aufgebe.
Wenn uns irgendwas Irres passiert, will ich es aufgezeichnet haben.
Sollte Großbritannien in die Europawahlen ziehen, wollen derzeit mehr als 30% der Engländer für Farage stimmen.
Ist nicht schlimm, wenn jemand beim Aufwachen merkt, dass er gestorben ist.
Weg hier!
Das Schlimme kommt, wenn die Toten aufwachen.
Ich würde jetzt Nigel Farage wählen, ganz klar. Und die Brexit-Partei.
Ich möchte, dass nicht nur mein Land, ich möchte, dass Europa die EU verlässt.
Die Brexit-Tragödie zeigt, dass viel kaputt gehen kann. Wir haben jetzt schon im Europäischen Parlament ein Drittel aller Abgeordneten, die Populisten oder Nationalisten sind. Und es kann passieren, dass die noch mehr werden, dass die noch stärker werden.
Vielleicht ist schon einer hier drin.
Farage sagt, ich komme wieder rein.
So you haven't lost me quite yet.
Noch seid ihr mich nicht los.
Totgesagte leben länger, vor allen Dingen, wenn sie wie Nigel Farage eigentlich putzmunter und dauergrinsend aus dem Reich der Toten wieder auferstehen. Der lauteste Brexiteer verließ seine UKIP, nur um als Wiedergänger jetzt mit einer neuen Partei anzutreten. Ein Untoter, von denen es auf der Insel ja so einige gibt. Denn auch die Regierung von Premierministerin May steht im Ruf, aus Zombies zu bestehen. So der Vorwurf von Oppositionsführer Corbyn, aus dem sich schließen lässt, dass da in Westminster nur noch willenlose Wesen herumschlurfen. Zwar wissen die Tories, die Konservativen, dass sie die Verbindungen zur Europäischen Union kappen wollen, sie wissen aber nicht wie. Und dieses grauenvolle, fahle und träge Herumgeistern haben viele Briten am Donnerstag offenbar auch abgestraft. Die Tories sind bei den Kommunalwahlen eingebrochen, die Konkurrenten von Labour übrigens ein bisschen auch. Mit Auswirkungen auf die Europawahl auf der Insel am 23. Mai, weil die Wahl immer donnerstags stattfinden muss. Da liegt die Brexit-Partei von Nigel Farage in Umfragen deutlich vorne. Vorbei also die Zeit, als es auf der Insel noch große Volksparteien gab, die mächtige Projekte anschieben konnten, wie eines der sogenannten 7 Weltwunder der Moderne, eröffnet heute vor 25 Jahren. HR2 Kultur, der Tag, Zombies im Eurotunnel, Großbritannien und die Europawahl haben wir heute getitelt. Ein Tunnel, mit dem England eigentlich aufhören sollte, eine Insel zu sein. Ein Projekt, damals begrüßt, voller Freude und Euphorie.
Die Queen sprach Französisch und sie freute sich, dass es endlich soweit ist.
Les hommes d'État et les bâtisseurs ont rêvé pendant des siècles de réunir ce qu'avait séparé la nature. Voilà 40 millions d'années.
Das, wovon Staatsmänner und Ingenieure seit Jahrhunderten geträumt haben, so die Monarchin, das werde nun endlich wahr. Es werde wieder vereint, was die Natur vor 40 Millionen Jahren getrennt habe. Das war das Beste, was die Natur bis heute machen konnte, werden einige Brexit-Freunde sagen. Aber damals bei der Eröffnung des Eurotunnels standen die Zeichen auf mehr Europa, auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Ein Staatsakt mit der Queen und dem französischen Präsidenten Mitterrand, eine gemeinsame Fahrt der beiden unter dem Ärmelkanal, erst die Queen allein nach Calais und dann mit dem Franzosen zurück auf die Insel. Der damalige Chef der Eurotunnelgesellschaft brachte den historischen Moment so auf den Punkt.
You are the first British sovereign in history.
Sie sind der erste britische Souverän der Geschichte, der auf dem Landweg heil von einem Abenteuer im Ausland zurückkommt.
From a foreign adventure by land.
Die britische Urangst, dass durch den Tunnel alles Unheil des Kontinents auf die Insel kommt, schien fürs Erste ausgestanden. Es dauerte noch ein paar Tage, bis der erste Güterzug und ein paar Monate, bis der erste Personenzug die 35 Kilometer unter dem Ärmelkanal hinter sich brachte, aber der Durchbruch war geschafft.
They're through, they're through. They're through, hey!
Wir sind durch. Nur 3 Jahre hatte es gedauert, von der ersten Bohrung 1987 bis zu diesem Durchstich, der die beiden von England und Frankreich aus vorangetriebenen Tunnel schließlich im Dezember 1990 zueinander öffnete. Tausende Arbeiter hatten dafür geschuftet. Die Vorgabe der Regierungen in Paris und London lautete: kein öffentliches Geld, alles privat finanzieren. Jahrelang drückte ein riesiger Schuldenberg die Betreibergesellschaft, das Management wurde ausgewechselt, die Schulden wurden umgeschichtet. Erst nach fast 2 Jahrzehnten fing der Eurotunnel an, schwarze Zahlen zu schreiben. Heute verbindet der Eurostar London nicht nur mit Brüssel, sondern auch mit Paris und Amsterdam und transportiert rund 11 Millionen Passagiere pro Jahr. Wir Briten sind jetzt dichter dran an Europa, sagte die Queen vor ein paar Jahren, als die Endstation in London vom Bahnhof Waterloo zum Bahnhof St. Pancras wechselte.
People across the whole of Britain are suddenly quite a bit closer to Europe.
Für die meisten klingt das immer noch wie ein in Erfüllung gegangenes Versprechen. Nur wenige empfinden das weiterhin als Bedrohung.
Thomas Spickhofen aus London. 25 Jahre Eurotunnel gebaut, um die Engländer auf den Kontinent zu holen. Und damals sagte ja auch der französische Präsident Mitterrand zur Queen: Madame, jetzt haben wir eine gemeinsame Landesgrenze. Und was für eine. Wobei wir vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal daran erinnern sollten, was dieser Durchbruch bedeutete. Immerhin hatte schon Napoleon Bonaparte Pläne, Frankreich und Großbritannien durch einen Tunnel zu verbinden. In 200 Jahren gab es 27 vergebliche Versuche, das Projekt zu verwirklichen. Fast immer preschten die Franzosen voran, wurden aber durch zögerliche Briten ausgebremst. Anthony Glees ist Zeithistoriker und Politologe. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Professor Glees, erinnern Sie sich noch, wie Sie damals diesen Durchbruch empfunden haben, als die beiden Bauarbeiter durch das Bohrloch die Hände schüttelten und dann später die Ode an die Freude gespielt wurde?
Ja, natürlich. Das war ein sehr großer Tag für Leute wie ich, war ja 1948 geboren, immer streng europäisch gesinnt. Großbritannien war dann in den Mitte der 70er Jahren in die europäische Gemeinschaft eingetreten und dann am 6. Mai 1994, wie Sie sagen, für das erste Mal seit beinahe 5000 Jahren waren die britischen Inseln mit dem europäischen Kontinent fest verbunden. Das bedeutete für Leute wie ich eine Gemeinsamkeit, eine Verbundenheit, nicht nur im geografischen Sinne, aber wohl keine Einigkeit mit Europa, sondern mehr, glaube ich, eine Gemeinsamkeit und Verbundenheit mit Frankreich. Und ich glaube, es ist immer noch so für die 48%, die vor beinahe 3 Jahren für ein Verbleiben in der Europäischen Union gestimmt haben. Für die 52%, die waren eher nüchtern und zynisch über den Kanaltunnel. Und für die bedeutet es eigentlich nichts.
Nun hatte auf einmal also Großbritannien eine Landverbindung. War das ein politisches Projekt? Also haben Thatcher und Mitterrand den Tunnel als politische Vision vorangetrieben?
Ich würde sagen, ja und nein. Auf der einen Seite war es wohl ein politisches Projekt, auch dadurch, dass Frau Thatcher gesagt hat, kein öffentliches Geld sollte dazu gebraucht werden. Das war auch politisch so gemeint natürlich. Aber auf der anderen Seite war es eher wirtschaftlich gesehen. Es waren nicht nur die Leute, wie Sie sagen, jedes Jahr bis zu 10 Millionen Reisen durch den Tunnel. Aber vor allem der Handel, dass der Handel, der Einfuhr sehr viel einfacher in allen Wettern gemacht worden war. Also die wirtschaftliche Verbundenheit, die wirtschaftliche Gemeinsamkeit war auch Teil. Und das ist ja symbolisch für unser früheren Verhältnis zu der Europäischen Union. Ein kleines Stück Politik, ein viel größeres Stück Wirtschaft und dann in die Luft gebatzt.
Heute würde ein solches Projekt wohl kein Mensch mehr durchbekommen. In Zeiten von Europamüdigkeit, Terror, Angst und Skepsis gegenüber Großprojekten insgesamt. Wenn wir uns anschauen, wie unmöglich es geworden ist, Mehrheiten zu organisieren in Großbritannien mit einer Premierministerin auf Abruf, wie weit ist der Aufbruch von damals weg von der Realität heute?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Man kann aber, glaube ich, schon sagen, obwohl weder die Tories noch Labour noch die BBC das so berichtet, dass die Kommunalwahlen am letzten Donnerstag gezeigt haben, die Tories haben mehr als 1300 Sitze verloren. Labour hat, glaube ich, so ungefähr 80 Sitze verloren. Die gewonnen haben, das waren die Liberaldemokraten und die Grünen, also gerade die, die für ein Verbleiben in der Europäischen Union waren. Ich glaube, mit Sicherheit kann man nur sagen, unser Land bleibt gespalten, unsere Parteien bleiben gespalten. Die Hälfte ist immer noch für ein enges Zusammenleben mit der EU-27 und für die wird der Tunnel doch ein Symbol von dem sein, was mal war und vielleicht was mal werden könnte. Für die 52% dagegen ist der Tunnel ein kostspieliges Unnötigkeit, die man gar nicht braucht, wenn man in Spanien in die Reise gehen will, kann man viel besser fliegen. Dass es ökologisch viel besser ist, mit dem Zug zu fahren, sei nebenan bemerkt.
Tatsächlich hat der Tunnel seinerseits ja auch viele Probleme bereitet. Also die Baukosten verdoppelten sich fast gegenüber den Planungen. Die Aktie der Betreibergesellschaft war zwischendurch mal so viel wert wie ein Espresso. Und die Schulden dürften überhaupt erst bis 2050 zurückgezahlt sein. Ist der Tunnel damit seinerseits für einige jedenfalls auch zum Sinnbild des zerrütteten Verhältnisses geworden zwischen der Insel und dem Festland?
Man könnte es so sehen. In der Tat, die Leute, die an dem Tunnel geglaubt haben, so wie ich, so wie mein Bruder. Wir haben beide Aktien, viele Aktien in der Tunnelgesellschaft gekauft, weil man dann jedes Jahr 2 oder 3 Mal umsonst nach Frankreich fahren, in dem Zug durch den Tunnel fahren durfte. Diese Gesellschaft ist dann pleite gegangen und diese Billetten bekam man nicht mehr. Aber immerhin, wenn man zu den Leuten sagt, wie kommt ihr lieber nach Frankreich auf dem Meer durch Sturm und Unwetter oder bequem im Zug? Ich glaube, es gibt eine strenge Mehrheit für die Bequemheit und für den Zug. Das ist doch ein Wunder. Der Tunnel ist ein Wunder und ich glaube, in 25 Jahren, wenn Großbritannien wieder Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sein wird, wird der Tunnel vielleicht durch mehrere Tunnel dann ergänzt werden. Sogar Boris Johnson hat gesagt, man sollte vielleicht einen neuen Tunnel bauen oder eine Brücke zwischen Großbritannien und Europa, um zu beweisen, dass letzten Endes wir alle im selben Kontinent leben.
Der britische Zeithistoriker und Politologe Anthony Glees, vielen Dank für das Gespräch. Wir beschäftigen uns heute Abend mit Wiedergängern. Die sind dazu verdammt, rastlos ihr Dasein zu fristen. Oft genug werden sie im Auftrag einer finsteren Macht funktionalisiert. Und weil sie willenlos sind, gehorchen sie auch widerspruchslos. Aber da sind in der Literatur auch diejenigen Untoten mit ganz eigenem Willen und ganz eigenen Vorstellungen. Wie zum Beispiel dieser Geist, der einem sichtlich überforderten Zuhörer namens Anatol seine Geschichte unterbreitet. Die Geschichte eines freiwilligen Abstiegs vom Himmel.
Ich starb. Und man gab mir da natürlich eine Eintrittskarte für das Paradies. Denn ich bin mein ganzes Leben lang ein gerechter und tugendhafter Mann von reinen Sitten gewesen, der sich treulich der Witwen und Waisen angenommen hat. So kam ich also in das Paradies. Und? Fragte Anatol, sein Gegenüber mit Augen anstarrend, die infolge des reichlich genossenen Alkohols sich mit Tränen zu füllen begannen. »Und«, sagte der liebenswürdige Geist lächelnd, »ich fand sehr bald, dass ich es im Paradies einfach nicht aushalten konnte. Es wurde da immerfort musiziert, verstehen Sie wohl? Es gab Musik vom Morgen bis Abend und vom Abend bis Morgen. Musik bei Tag und bei Nacht und alle Zeit, ohne Gnade und Barmherzigkeit. Dabei immer nur klassische Musik. Wenn man wenigstens mal eine Oper gehört hätte. Ach, die schlechteste Oper mit den minderwertigsten Sängern, die meinetwegen auch noch falsch gesungen hätten. Es wäre doch mal eine Abwechslung gewesen. Dazu dann erst dies Publikum. Es gab nur streng tugendhafte Leute da, deren Ehrbarkeit so intakt war, dass man davor hätte fliehen mögen. Gleichviel wohin. Ich habe mich da meines eigenen tugendhaften Lebenswandels schämen gelernt. Ich habe es ertragen, so gut ich konnte. 4 Monate und 8 Tage lang. Da ging es nicht mehr. Und ich habe Fersengeld gegeben.
Frédéric Boutet in Der Geist. Boutets Vater übrigens plante Ende des 19. Jahrhunderts eine Hängebrücke über den Ärmelkanal zwischen Großbritannien und Frankreich, die nicht verwirklicht wurde. Eine Art Vorgängeridee zum Eurotunnel, den wir unter anderem zum Anlass für unsere Sendung genommen haben. Sie hören H2 Kultur, der Tag, Zombies im Eurotunnel, Großbritannien und die Europawahl, was uns zu einer Person zurückbringt, die wir eingangs schon mal erwähnt haben, zu Nigel Farage, der sich zunächst in den politischen Scheintod versetzte, als er Ende vergangenen Jahres aus der europafeindlichen UKIP-Partei austrat. Jetzt aber kehrt er als Wiedergänger zurück mit einer neuen Partei und darf laut Umfragen sogar darauf hoffen, mit seiner erst im Januar gegründeten Brexit-Party aus der Europawahl als Sieger hervorzugehen. Farage, der Schnellredner, präsentiert sich als authentische Stimme eines Protests gegen die Etablierten, die das Volk um den Brexit bedrücken.
Die Wahrheit ist, dass wir absichtlich betrogen werden, dass unser Vertrauen enttäuscht wird von den beiden Mainstream-Parteien. Theresa May will, dass wir einfach einen EU-Vertrag durch einen anderen EU-Vertrag ersetzen und hat einen Deal verhandelt, der schlechteste in der gesamten Geschichte ist.
Nigel Farage ist wieder da. Der alte EU-Skeptiker wird wohl mit seiner Brexit-Partei die Wahl zum Europaparlament in Großbritannien gewinnen. Umfragen sagen der Partei, die Farage erst vor wenigen Wochen gegründet hat, mehr als 30% der Stimmen voraus. Der Populist hatte diese Wahlen schon vor 5 Jahren gewonnen, damals noch mit der UKIP, die 2014 stärkste britische Partei wurde. Doch die UKIP ist inzwischen weit ins rechtsextreme Lager abgedriftet und chancenlos, während sich Farage Neugründung gemäßigter gibt und kräftig im Lager von Theresa Mays Konservativen fischt.
Wir wissen einfach nicht mehr, woran wir sind. Wenn ich Theresa May weiter unterstützen soll, dann muss sie endlich den Brexit über die Bühne bringen. Diese EU-Wahlen werden für uns ein Desaster. Die EU-Wahl ist der einzige Weg, um unsere Wut darüber auszudrücken, dass wir ignoriert werden.
Sagen Philip und Chris, beide Mitglieder der Konservativen in Devon, wo Nigel Farage bereits heftig Wahlkampf macht. Er hat es geschafft, namhafte Konservative zu Kandidaten der Brexit-Partei für die EU-Wahl zu machen. Annunciata Rees-Mogg zum Beispiel, die Schwester des konservativen Brexit-Hardliners Jacob Rees-Mogg. Oder die wortgewaltige Tory-Legende Anne Whittacombe, die Farage jetzt reaktiviert hat.
We owe it to generations to come. That they should be born and thrive in a free, self-governing country, not in some vassal state.
Wir schulden es den kommenden Generationen, dass sie in einem freien, sich selber regierenden Land leben und nicht in einem Vasallenstaat. So die frühere Konservative, die jetzt für die Brexit-Partei kandidiert, vor begeisterten Anhängern in Newport in Cornwall. Die Konservativen selber, in sich total zerstritten, würden am liebsten die EU-Wahl boykottieren. Theresa Mays Regierungspartei plant nicht einmal eine Auftaktkundgebung. Die oppositionelle Labour Party tut sich mit dieser Wahl fast genauso schwer. Ein erstes Flugblatt wurde wieder eingestampft, weil kaum ein Kandidat damit vor die Wähler treten wollte. Auf der anderen Seite des Spektrums versuchen die EU-Freunde, diese Wahl zu einem zweiten Referendum zu machen. Die Liberaldemokraten und die Grünen vertrauen auf den Rückenwind des überraschenden Erfolgs bei den Kommunalwahlen. Und die neue Partei Change UK, gegründet von frustrierten Konservativen und Labour-Abgeordneten, setzt auch auf Protestwähler aus dem Lager der EU-Anhänger. Die Ex-Tory-Abgeordnete Heidi Allen forderte beim Change UK-Wahlkampfauftakt in Bristol eine neue Volksabstimmung, um das Land in der Europäischen Union zu halten.
We demand a people's vote and the right to remain and campaign to remain in the European Union.
Tausende hatten sich in den vergangenen Wochen beworben, um für Change UK zu kandidieren. Auf der Liste stehen jetzt auch Prominente wie der frühere BBC-Moderator Gavin Asler, der sein Programm so zusammenfasste: den Brexit stoppen, Großbritannien auf Vordermann bringen und die EU reformieren.
Stop Brexit, fix Britain and move on to reform the EU.
Wenn die Briten tatsächlich am 23. Mai zur EU-Wahl gehen, dann wird das Ergebnis wohl ein Debakel für die zerstrittenen und zaudernden großen Parteien werden, für die Konservativen und für Labour. Die Briten werden aller Voraussicht nach massenhaft für Nigel Farage Brexit-Partei oder die EU-Anhänger von Liberaldemokraten, Grünen und Change UK stimmen.
Jens-Peter Marquardt aus London. Nigel Farage will also Großbritannien das Fürchten lehren. Die britischen Abgeordneten, so sagt er, hätten den Zorn Gottes verdient, weil sie das Volk eben um den Brexit betrogen haben. Tatsächlich ist es ja auch eine Eigenschaft der Zombies, Rache zu nehmen, was sie zum Beispiel tun, indem sie Menschen wegbeißen und mit Krankheiten infizieren. Mit den Zombies, diesen unheimlichen Untoten, kommt gleichzeitig auch eine Schuld zum Vorschein. Erlittenes Unrecht, was Farage vielleicht so formulieren würde, die Vernachlässigung des britischen Volks durch abgehobene Eliten, die gefangen sind in einem maroden Zwei-Parteien-System. Das will er stürzen durch eine, wie er sagt, demokratische Revolution. Tim Lanzendörfer forscht zu Zombies bei den Amerikanisten am Obama-Institut an der Uni Mainz. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pieroth.
Herr Lanzendörfer, die Zombies sind da als virales Thema in Computerspielen, in Filmen wie Game of Thrones. In den USA wappnen sich Bürger sogar vor einer sogenannten Zombie-Apokalypse. Wie erklären Sie sich diese Wiedererweckung? Warum fasziniert der Zombie aktuell so sehr?
Naja, der Zombie ist jetzt schon fast seit dem neuen Jahrtausend wieder aktuell. Und ich denke, was ihn besonders aktuell macht, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir mit vielen Krisen zu kämpfen haben und dass der Zombie uns immer einen Ausweg aus der Krise anbietet. Immer einen sehr radikalen Ausweg zugegebenermaßen, aber einen Ausweg.
Ursprünglich gibt es ja eine enge Verbindung zum Voodoo. Wo kommen die eigentlich her, die Zombies?
Also die Zombies, so wie wir sie momentan kennen, sind ein popkulturelles Phänomen aus den 1960er Jahren, aber die Wurzeln des Ganzen, die liegen tatsächlich in Haiti und in der Voodoo-Religion, einer Naturreligion, die ursprünglich aus Afrika wahrscheinlich importiert wurde. Und in Haiti waren die Zombies tatsächlich Arbeitssklaven, die für die Zuckerherstellung eingesetzt wurden sozusagen.
Auch hier bei uns in Europa gab es im Mittelalter eine große Furcht davor, dass die Toten sich aus den Gräbern erheben könnten, woran man sie unbedingt hindern wollte. In England zum Beispiel sind Gräber gefunden worden aus dem 11. bis 13. Jahrhundert, wo man an den Knochen ablesen kann, dass die Toten nachträglich verstümmelt wurden, damit sie dann offenbar als Wiedergänger nicht mehr so agil auftreten konnten. Wie hat man sich den Wiedergänger seiner Zeit vorgestellt?
Das hängt so ein bisschen davon ab, wo man denn gerade war. Und ich denke, der bekannteste Wiedergänger, den man sich vom Hals halten wollte, war tatsächlich eher der osteuropäische Vampir, der als gefährlicher Blutsauger wieder zurückgekommen wäre. Für die Bevölkerung damals ist natürlich quasi der Tod auch das Ende. Und jede Art von das Ende vermeiden wollen, klang nicht gut. Insofern hat man da tatsächlich versucht, sich eine Zukunft freizuschaufeln, indem man die ganzen Zombies hinter sich lässt.
Zombies führen ja heutzutage vor allen Dingen ein schillerndes Dasein in Film und Literatur. Einige Ausschnitte hören wir auch heute in unseren Ornamenten. Welche Entwicklung gibt es da innerhalb des Genres? Welche Zombie-Typen kommen vor?
Das ist ganz interessant, weil der populärkulturelle Zombie ganz am Anfang war ein reiner Gegner und ein reines willenloses, eine mordende Figur. Was in letzter Zeit mehr dazu gekommen ist, ist tatsächlich Zombies, die einen eigenen Willen haben, die Liebe entwickeln können, die ihre eigenen Ideen für die Zukunft aufbauen können und deren Gesellschaften dann tatsächlich auch eine Zukunft bieten, im Gegensatz zu dem Zombie, den wir so im Hausgebrauch kennen.
Zombies erfüllen ja zwei Funktionen. Sie sind Menetekel, also geheimnisvolle Anzeichen eines drohenden Unheils. Sie sind popkulturell, aber auch Vorbild einer neuen Gegenkultur. Sie sprachen da eingangs von radikalen Entwürfen. Bezogen auf die, die da nun ins Europäische Parlament ziehen könnten, sollte Großbritannien tatsächlich an der Europawahl teilnehmen. Passt das auf jemanden wie Nigel Farage? Sehen Sie da Parallelen?
Das passt, finde ich, sehr gut. Nigel Farage ist ja selbst sowas wie eine monomanische Figur, eine von einer einzelnen Sache besessene Figur, ganz wie es der Zombie ja schon ohnehin ist. Auf der anderen Seite ist er aber tatsächlich auch, also der Zombie, als Figur eines populären Aufstandes zu gebrauchen. Und populär heißt in dem Fall natürlich nicht, dass wir das unterstützen müssen, aber dass es ganz klar einen Willen der Bevölkerung zum Ausdruck bringt. Und das kann der Zombie, glaube ich, ganz gut.
Der Zombie hat einen Auftrag. Er muss zerstören sein Umfeld, die Menschen. Ist das eine Kraft, also die Kraft der Destruktion, die auch Populisten wie Farage innewohnt?
Das denke ich schon. Das hängt aber natürlich davon ab, was man mit Destruktion meint. Ich glaube nicht, dass Farage selbst sich da als destruktive Kraft sieht, sondern eher als reaktionäre, in einem positiven Sinne sozusagen, Kraft, eine wiederherstellende Kraft. Der Zombie, so wie wir ihn in der Populärkultur kennen, ist tatsächlich mehr destruktiv. Aber auch da gilt, in letzter Zeit wächst der Zombie mehr in eine Rolle hinein, in der er danach dann eben auch nach der apokalyptischen Verunstaltung der Welt eine neue Welt schafft.
Gibt es denn eigentlich gegen Zombies ein Gegenmittel?
Meistens nicht. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, welche Figur des Zombies man so kennt. Aber er lässt sich sozusagen nicht von vornherein vermeiden. Das Einzige, was man tun kann, ist ihn im Nachhinein stoppen. Und da gilt in aller Regel auf den Kopf zielen, das Gehirn zerstören, solange man ein Gehirn noch finden kann.
Tim Lanzendörfer erforscht an der Uni Mainz über Zombies. Vielen Dank. Früher hat man Tote mit einem Stein im Mund bestattet, damit sie auch ja da unten gehalten werden und nicht etwa auferstehen. Tagelang wurde Totenwache gehalten, um sicherzugehen, dass jemand tatsächlich endgültig und ohne Zweifel tot ist. Was uns anknüpfen lässt an die Tradition der Schauergeschichten, die auch auf der Insel Konjunktur hatten, wenn Geister in alten Burgen oder Leuchttürmen herumspukten oder nun in einem Zimmer mit Wandbehängen, wo ein General zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach den Napoleonischen Kriegen bei einem ihm befreundeten Lord auf dessen Schloss übernachtet.
Plötzlich erwachte ich von einem Geräusch, das mich an das Rascheln eines seidenen Gewandes und an das Tappen hoher Absätze erinnerte, so als gehe eine Frau durch den Raum. Ehe ich den Vorhang wegschieben konnte, um zu sehen, was los war, ging die Gestalt einer kleinen Frau zwischen Bett und Kamin an mir vorüber. Sie wandte mir den Rücken zu, und aus der Haltung von Schultern und Rücken konnte ich schließen, dass es eine alte Frau war. Auch war ihr Gewand altmodisch und hing ganz locker am Körper herab. Um mich bemerkbar zu machen, bewegte ich mich ein wenig im Bett und hustete, um der eingedrungenen Frau ihren Irrtum zu Bewusstsein zu bringen. Langsam drehte sie sich zu mir um. Aber gütiger Himmel, welches Gesicht bekam ich da zu sehen? Nun konnte ich nicht mehr an dem zweifeln, was sie war. Das Gesicht war das einer Leiche und trug die Spuren der grässlichsten Laster, denen sie während ihres Lebens verfallen gewesen sein musste. Der Körper eines widerwärtigen Verbrechers schien aus dem Grab zurückgekehrt zu sein, die Seele aber aus dem Feuer der Hölle.
Walter Scott aus »Das Zimmer mit Wandbehängen«. In modernen Fassungen werden aus solchen Horrorfiguren auch gerne mal Zombies, denen es gelingt, ihren Speichel in die Blutbahn der Menschen zu befördern und diese zu infizieren. So ähnlich könnte man vielleicht sagen, haben Leave-Populisten ihren Virus ebenfalls, wenn auch nicht ins Blut, so denn in die Köpfe der Menschen gebracht, den Spaltvirus. Die verkürzte Botschaft, allein mit dem Brexit würden alle Probleme verschwunden. Verschwunden sind dann aber erstmal die Ober-Brexiteers selbst. Erst hat sich der ehemalige Londoner Bürgermeister und Außenminister Boris Johnson aus dem Staub gemacht. Dann Nigel Farage mit der Begründung, er wolle sein Leben zurück. Politischer Freitod, aus dem er nun doch wieder aufersteht. Wie sich UKIP, die Farage vor 25 Jahren mitgründete, im Europäischen Parlament verhalten hat und wie wiederum das Parlament mit Farage und seiner Partei umgeht, dazu Andreas Meyer-Feist.
Es gibt viele im Europaparlament, die seinen Namen nicht aussprechen wollen. Und wenn sie müssen, dann so.
Farage.
Mr. Farage.
President Farage.
Farage.
Nigel Farage heißt er wirklich. Seine Gegner verhunzen seinen Namen gerne. Natürlich ganz aus Versehen. Umso freundlicher die Freunde, echte und falsche.
Hello Nigel, how are you?
Ihm selbst geht es gut und so wird es wohl bleiben. Er hat bewiesen, wie man in sozialen Netzwerken punktet, mit Frechheiten.
You have the charisma of a damp rag.
Vor einigen Jahren verspottete er den ehemaligen belgischen EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy als feuchten Lappen, musste daraufhin 3000 Euro Strafe zahlen und versuchte, den Wahrheitsgehalt seiner Aussage juristisch prüfen zu lassen. Erfolglos natürlich. Noch kein Erfolg, der Brexit, sein Brexit, für den er geworben hat und das weiter tun will, mit Sätzen wie diesen.
I want Europe to leave the European Union.
Ich möchte, dass nicht nur mein Land, ich möchte, dass Europa die EU verlässt.
If we make that choice, I'm confident many other countries will make that choice too.
Und wenn wir uns dazu entscheiden, ich bin sicher, entscheiden sich auch andere Länder dafür.
The percentage that would vote to leave next time would be very much bigger.
Eine zweite Volksabstimmung, wunderbar, dann würden noch viel mehr Briten für den Brexit stimmen. Reaktion des CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok.
Sie lügen, um die Emotionen der Menschen hochzunehmen. Und das ist nicht politische Debatte.
Für seinen SPD-Kollegen Jo Leinen steht fest.
Für Polittheater ist das sehr unterhaltsam. Man darf allerdings nicht verkennen, welcher Schaden angerichtet wird.
Wohl kaum für Nigel Farage. Natürlich.
Wenn Europa zukünftig seinen Lohn nicht mehr bezahlt, ist er zunächst mal arbeitslos.
Weiß Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Christdemokraten. Farage sagt, ich komme wieder rein. Erst recht, wenn der Brexit ausfällt. Nicht mehr mit der UKIP-Partei, die er inzwischen für rassistisch hält, sondern mit einer neuen Gruppierung. Im Mittelpunkt Brexit pur und er selbst. Klar ist für ihn aber auch, die besten Zeiten sind vorbei. Es gibt starke Konkurrenz. Europas Nationalisten machen mobil, ohne ihn mit ganz anderen Tönen. Die EU nicht abschaffen, sondern klein machen. Gemeinsam in einer neuen Rechtsfraktion. Mit dabei Marine Le Pen aus Frankreich, Matteo Salvini aus Italien, Heinz-Christian Strache aus Österreich. Aber nicht alle passen wirklich zusammen für Jörg Meuthen von der AfD.
Dann werden wir in der Migrationspolitik sicherlich einen gemeinsamen politischen Willen haben. Das ist sehr dicht beieinander. Wenn wir an die Finanzpolitik denken, werden wir den eher nicht haben.
Deshalb wollen sich auch nicht alle möglichen Kandidaten in die neue rechte EU-Fraktion locken lassen. Zwar könnte Salvinis italienische Lega zur stärksten Einzelpartei im Europaparlament werden, noch vor der CDU. Aber ohne Orbans ungarische Fidesz-Partei und die polnische Regierungspartei PIS bleibt die Machtfülle begrenzt. Am Ende könnte sich darüber Nigel Farage freuen. Mit extremistischen und rassistischen Kräften wolle er nichts zu tun haben. Was ihm Stimmen bringen dürfte bei den Brexiteers, die ähnlich denken. Schon deshalb macht sich Nigel Farage keine Sorgen. Schon gar nicht um sich selbst.
So you haven't lost me quite yet.
Noch seid ihr mich nicht los.
Sie hören H2 Kultur, der Tag heute mit dem Titel Zombies im Eurotunnel, Großbritannien und die Europawahl. Und dass Zombies die sogenannte aufgeklärte Welt durcheinandergebracht haben, das führt nun dazu, dass die Briten nicht vor und nicht zurückkommen. Das Austrittsdatum ist verlängert und diese Verlängerung wiederum verlängert worden. Der Antrag von Theresa May, ihr mit Brüssel ausgehandeltes Austrittsabkommen doch bitteschön endlich abzusegnen, ist im Unterhaus dreimal durchgefallen. Weshalb die Briten nun an der Europawahl teilnehmen müssen. Es sei denn, der Vertrag wird vor dem 23. Mai doch noch durchgewunken, wonach es, also jedenfalls Stand heute, nicht ausschaut. Und das ist an Absurdität eigentlich kaum zu überbieten, weil die gehen wollen, doch erstmal zurückkehren. Rolf-Dieter Krause ist ehemaliger Leiter des ARD-Studios in Brüssel und verfolgt die Europapolitik seit vielen Jahren. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Krause, ein britischer Tory-Abgeordneter im Europaparlament befürchtet, dass den Konservativen als Quittung für Mays Brexit hin und her die Hälfte ihrer 20 Sitze verloren geht. Dieser Ashley Fox schreibt auf seiner Website außerdem von einer Zombie-Wahl. Halten Sie das für einen treffenden Begriff?
Eigentlich nicht. Ich meine, es ist vollkommen klar, solange die Briten Mitglied der EU sind, haben sie alle Rechte, alle Pflichten. Mit dieser Regelung und der Vereinbarung, dass die Briten an der Europawahl teilnehmen müssen, wenn sie im Mai noch Mitglied sind, schützt sich die EU eigentlich vor allem selbst. Denn wenn die Briten noch Mitglied wären und hätten nicht mitgewählt, dann wäre das Europäische Parlament nicht rechtmäßig zustande gekommen. Es hätte keine Entscheidung treffen können, es hätte neu gewählt werden müssen, es hätte einen irrsinnigen Aufwand erfordert. Und so eben vermeidet man das Ganze. Die Briten müssen dann wählen und möglicherweise werden die britischen Abgeordneten dann nach ein paar Monaten die EU wieder verlassen und auch das Europaparlament wieder verlassen. Und dann ist das alles eine sehr kurze Sache gewesen.
Und dafür ist die Wahl nicht anfechtbar.
Aber dafür ist die Wahl nicht anfechtbar, genau.
Den Briten stehen laut EU-Vertrag 73 Abgeordnete zu. Diese können also für einige Monate Büros in Straßburg und Brüssel beziehen. Sie können sich theoretisch sogar um Ausschusssitze bewerben. Wie geht es dann mit ihnen weiter? Also die Abgeordneten kommen auf Abruf und müssen dann am 31. Oktober, das wäre der neue Austrittstermin Großbritanniens, dann möglicherweise wieder ihre Koffer packen.
Ja, wenn es beim Austritt bleibt, wenn es da nicht ein neues Referendum oder ganz andere Entscheidungen gibt, das weiß ja im Moment keiner. Aber in der Tat, die können sich um alles bewerben. Ich meine, es ist ja jetzt auch noch mal ein britischer Kommissar tätig geworden in der EU-Kommission, die gleichzeitig mit den Briten über den Austritt verhandelt. Und der macht übrigens ganz gute Arbeit da. Und die britischen Abgeordneten werden das auch machen. Es wird ein paar Parteien geben, die da mit Sorge drauf blicken werden. Denn wenn die Briten nicht gehen vor der Wahl, dann bleibt es eben bei der bisherigen Sitzverteilung zwischen den Ländern. Wenn die Briten gehen, dann würde ja ein Teil ihrer Sitze auf andere Länder verteilt werden. Die werden ja nicht alle gestrichen. Und dann könnten die europäischen Christdemokraten und ein paar andere vielleicht hoffen, ein paar mehr Sitze im Parlament zu haben. Aus Großbritannien kommen so gut wie keine Mitglieder der Europäischen Volkspartei. Das ist der Zusammenschluss der Christdemokraten. Es kann an veränderte Mehrheitsverhältnisse geben im Europäischen Parlament. Die Vermutung liegt ja nahe nach den Kommunalwahlen gerade, dass es eine sehr starke Polarisierung in Großbritannien geben wird. Das heißt, dass ungefähr die Hälfte der Sitze auf harte Brexiteers entfallen wird, die andere Hälfte aber auf Abgeordnete, die ausdrücklich in der EU bleiben wollen. Das werden aber andere sein als die, die dann in der Christdemokratie sind. Das wird dann wieder die Chancen vermindern von Manfred Weber, der ja sich die Hoffnung macht, wie ich glaube, zu Unrecht, aber europäischer Kommissar, Kommissionspräsident zu werden. Es wird dann nochmal einiges durcheinander gehen, das ist vollkommen klar, aber das ist Demokratie. Solange die Briten Mitglied sind, sind sie Mitglied, ganz einfach.
Um nochmal kurz bei der Unabsehbarkeit der Länge der Arbeitsverhältnisse zu bleiben, wer tut sich das denn als britischer Kandidat an? Das geht ja schon damit los, dass man sich in Straßburg und Brüssel eine Wohnung suchen muss, von der man gar nicht weiß, wie lange man die überhaupt bezieht und ganz zu schweigen von der eigenen künftigen Karriereplanung.
Das wird man sehen. Kandidat wird man freiwillig, nicht gegen seinen Willen. Man muss auch nicht eine Wohnung suchen. Auch jetzt schon leben viele Abgeordnete in Brüssel und in Straßburg in Hotels. Stimmt schon, einige haben sich dann da kleine Wohnungen genommen oder bilden mit anderen Kollegen zusammen Wohngemeinschaften. Das ist aber alles machbar. In Brüssel gibt es wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte von möblierten Wohnungen, in denen man für ein paar Monate wohnen kann, ohne dass man da großen Aufwand treiben muss. Ich selbst habe mal in so einer Wohnung gewohnt, als ich nach Brüssel ging und noch keine feste Wohnung hatte. Das ist alles machbar. Und ich glaube, weil in Großbritannien die Stimmung so polarisiert ist, da werden sich Menschen finden, die sagen, so, ich trete hier an, um hier auch ein Zeichen zu setzen, entweder für den Brexit oder dagegen.
Nun sind Tories, aber in Teilen auch Labour, wie Sie ja eben auch schon erwähnt haben, bei den Kommunalwahlen in Großbritannien gerade abgestraft worden. Beobachter sagen, das wird eine viel heftigere Quittung für sie geben bei den Europawahlen. Denn dann wird ja auch die Brexit-Partei zum ersten Mal antreten und Stimmen auf sich vereinen können. Sprich, also da werden auch jede Menge Europa-Gegner kommen, aber auch Gegner Europas aus den Reihen der Tories. So hat zum Beispiel der Abgeordnete Rees-Mogg angekündigt, man werde der Union ein Klotz am Bein sein und so schwierig wie möglich. Welchen Schaden könnten die Abgeordneten im Europaparlament anrichten? Also bei welchen Themen und Abstimmungen dazwischen grätschen?
Ja, aber Harry Smog ist eine Einzelstimme geblieben. Ich glaube, dass so doll ins Gewicht dann die Abgeordneten eines Landes auch wieder nicht fallen werden. Das Europäische Parlament hätte, wenn die Briten da bleiben, insgesamt 751 Abgeordnete, davon wie gesagt gut 70 aus Großbritannien, also knapp 10%. Zu viel Ärger können sie da nicht machen. Der Schaden ist doch schon längst entstanden, der wirkliche wirklicher Schaden, nämlich die Unsicherheit in der Wirtschaft, insbesondere in Großbritannien, dass Unternehmen beschlossen haben, ihre Sitze zu verlagern auf den Kontinent oder Produktionsstätten oder dass sie Investitionen, die sie ursprünglich vorgehabt haben, gelassen haben. Viel auf dem Kontinent, da wo Unternehmen sind, die mit Großbritannien enge Handelsbeziehungen haben, gibt es eine gewisse Verunsicherung. Wie wird das sein? Sind die Zollbehörden überhaupt in der Lage, das alles zu bewältigen? Wie hoch werden die Zölle sein zwischen den beiden Ländern? Ich meine, zum Stillstand werden die Wirtschaftsbeziehungen da ja auch nicht kommen. Deutschland exportiert gut 40% seiner Exporte in Länder außerhalb der EU. Das geht, wird man also auch künftig mit Großbritannien noch machen können, wenn auch zu erschwerten Bedingungen. Also sehr viel Schaden wird man da nicht anrichten können. Die Abgeordneten von UKIP rund um Herrn Farage, die haben sich auch bisher schon im Europäischen Parlament ziemlich schlecht benommen, die Populisten auch. Die wirkliche Gefahr bei der Europawahl ist eine ganz andere. Nämlich, wenn die Mobilisierung der Wähler so schlecht ist wie bei den vergangenen Europawahlen, wenn also gut die Hälfte der Wähler gar nicht zur Wahl geht und wenn gleichzeitig aber die extremen Parteien, wie ihr bisher auch, ihre Wähler besonders stark mobilisieren, dann kann es passieren, dass wir ein Parlament kriegen, das insgesamt aus ganz anderen Gründen nicht mehr sehr handlungsfähig ist. Und das könnte das beschädigen, was in der EU im Moment noch am besten funktioniert, nämlich den europäischen Binnenmarkt. Für die Gesetzgebung da ist das Europäische Parlament unverzichtbar, so wie der Deutsche Bundestag für die Gesetzgebung in Deutschland unverzichtbar ist.
Rolf-Dieter Krause, langjähriger Beobachter der Europapolitik und ehemaliger Leiter des ARD-Studios in Brüssel. Besten Dank für das Gespräch. Wir haben in unseren Ausschnitten schon gehört, es gibt Geister mit eigenem Willen, es gibt grausige Erscheinungen. In der Literatur sind aber auch Traumfantasien der eigenen Körperlosigkeit oder die des eigenen Körpers, die ein selbstständiges, losgelöstes Eigenleben führt.
Ich war 11 Jahre alt, als ich träumte, ich wäre mein eigener Schatten geworden und würde meinem Körper durch einen dunklen Wald folgen. Der Mond war unsere einzige Lichtquelle, und während wir immer tiefer in den Wald eindrangen, bekam ich Angst, meinen Körper zu verlieren.
»Du bist nur ein Schatten«,
flüsterte eine Stimme in meinem Ohr.
»Ohne deinen Körper kannst du nicht existieren.«
Der Wald wurde immer dichter. Und das Licht des Mondes flackerte unbeständig durch die dunklen Zweige über meinem Kopf. Mein Körper ging vor mir her, schneller und schneller.
»Ohne deinen Körper kannst du nicht existieren«,
meldete sich die Stimme wieder. Und dann ging mir auf, dass ich gar nicht träumte und dass der Mond inzwischen ganz verschwunden war. Mein Körper war weit voraus, bewegte sich im Laufschritt. Er lief vor mir weg. »Hilfe, helft mir«, versuchte ich zu schreien. Aber ohne meinen Körper hatte ich keine Stimme. Ich versuchte zu rennen, aber ich hatte keine Beine. Ich versuchte zu fliegen, aber ich hatte keine Flügel. Helft mir! Hilfe! Doch niemand hörte mich. Es war zu spät. Ich existierte nicht mehr.
Alison McGee durch den Schleier. Wenn wir nochmal auf Nigel Farage zurückkommen, der hat zum Thema Wiederkehr gesagt, Margaret Thatcher würde, wenn sie heute in die Politik ginge, bei uns eintreten. Vor 40 Jahren wurde die Frau mit der gefährlichen Handtasche zur Premierministerin gewählt. Ihr Erbe spaltet die Briten bis heute. Wie es anfing, dazu Jens-Peter Marquardt.
Her Majesty the Queen has asked me to form a new administration and I have accepted.
Die Queen habe sie gebeten, eine neue Regierung zu bilden. Sie habe diesen Auftrag angenommen, so Margaret Thatcher am 4. Mai 1979 bei ihrem Einzug in die Downing Street. Damit stand erstmals an der Spitze eines großen Industrielands eine Frau, die allerdings nur Männer in ihrem Kabinett akzeptierte. Thatcher verschrieb Großbritannien, dem am Boden liegenden Krankenmann Europas, eine neoliberale Rosskur. Thatcher entfesselte die Marktwirtschaft. Sie zwang die streikenden Bergarbeiter mit der geballten Staatsmacht in die Knie, entmachtete die bis dahin übermächtigen Gewerkschaften und beschränkte das Streikrecht. Thatcher privatisierte die großen Industrien und Verkehrsunternehmen. Sie verkaufte die staatlichen Sozialwohnungen und machte die Briten, jedenfalls die, die das nötige Geld hatten, zu einem Volk von Wohnungsbesitzern und Aktionären. Die Bezeichnung Eiserne Lady, die ihr die Russen gegeben hatten, empfand sie als Ehrentitel.
The Russians said that I was an Iron Lady.
Nach 3 Jahren allerdings schon fast das frühe Aus. Massenarbeitslosigkeit, nachdem die nicht mehr vom Staat gestützten Industrieunternehmen aufgeben mussten. Thatchers Konservative in den Umfragen hinter Labour und den Liberalen nur noch auf Platz 3. Ihre Rettung war damals der Falklandkrieg. Thatcher schickte britische Kriegsschiffe in den Südatlantik und vertrieb die argentinischen Truppen von den Inseln. Die nationale Begeisterung sicherte ihr die Wiederwahl 1983. Sie sei keine Frau, die einfach beidrehe, rief die Premierministerin ihren Gegnern zu.
The ladies not for turning.
Auf europäischer Ebene war die britische Premierministerin die Erfinderin des Binnenmarkts. Das britische Schicksal liege in Europa als Teil der europäischen Gemeinschaft, erklärte sie 1988.
Our destiny is in Europe. As part of the community.
In Brüssel kämpfte die Eiserne Lady allerdings knallhart für die nationalen britischen Interessen, knallte ihre Handtasche auf den Verhandlungstisch und setzte mit der Forderung »I want my money back« den Beitragsrabatt für die Briten durch. Thatcher wollte keine europäische Währungsunion und sagte Nein zur Verlagerung politischer Macht nach Brüssel.
No, no, no.
Ihr Kabinett zerbrach schließlich am Streit über Europa. 1990 wurde Margaret Thatcher von ihrer eigenen Partei gestürzt. Heute hadert Theresa May mit den europapolitischen Gräben in der Tory-Partei und ihr Rücktritt ist nur noch eine Frage der Zeit. Der Brexit ist auch Folge von Thatchers Politik. Viele Protestwähler in den abgehängten ehemaligen Industriehochburgen stimmten beim EU-Referendum 2016 gegen Brüssel, meinten aber London. 40 Jahre nach dem Amtsantritt, fast 3 Jahrzehnte nach ihrem Auszug aus der Downing Street und 6 Jahre nach ihrem Tod spaltet die Eiserne Lady noch immer die Briten. Für die einen ist sie das große Idol, für die anderen bleibt sie eine Hassfigur.
Schon kurz nach ihrer Wahl vor 40 Jahren hieß es, jedes Gespräch mit ihr sei eine harte Partie Tennis. Thatcher, die Frau, die Durchsetzungskraft und Härte verkörperte, aber auch ein tiefliegendes Gefühl vieler Briten, irgendwie doch nicht so wirklich nach Europa zu gehören. Katrin Kahlweit ist für die Süddeutsche Zeitung in London. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Kahlweit, wie wirkt Thatcher heute noch nach, auch und gerade wenn wir an den Brexit denken?
Thatcher ist wie alles in der britischen Politik ein Thema, das das Land in 2 Lager spaltet. Die einen sagen, wenn Maggie doch nur noch da wäre und nochmal mit ihrer Handtasche auf den Tisch in Brüssel knallen würde, dann hätten wir einen viel besseren Deal. Und sie hätte, wenn sie diesen Deal ausgehandelt hätte, es in jedem Falle besser als Theresa May gemacht. Und die andere Seite sagt, Maggie Thatcher war im Grunde diejenige, die den Keim gelegt hat für die europafeindliche Stimmung, die heute die Tories und das ganze Land durchziehen. Und sie sei letztlich schuld am Brexit sozusagen. Das sind die beiden Lager, die es da gibt. Für beide gibt es Anhänger. Belege für den zweiteren Teil halte ich für gewagt. Das erstere ist nachvollziehbar, weil die Briten so unglücklich mit Theresa May sind.
Nun hatten wir gerade die Gemeindewahlen in Großbritannien. Da haben die Konservativen rund um May mehr als 1300 Sitze von 4000 insgesamt verloren und die Mehrheit in 45 Gemeinderäten. Das ist in Großbritannien wohl generell nicht so ungewöhnlich, dass die Kommunalwahlen genutzt werden, um die Regierenden in London abzustrafen. Ungewöhnlich ist aber das Ausmaß und dass die Opposition davon nicht profitiert hat, also Labour. Woran liegt das?
Das ist ehrlich gesagt schwer zu sagen, weil Theresa May zum Beispiel der Meinung ist, dass die Tatsache, dass sie 1300 Sitze verloren hätten, die Tories, darauf zurückzuführen sei, dass die Bevölkerung sauer ist, dass im Wesentlichen ihre eigene Partei sie daran gehindert hat, den Brexit umzusetzen. Sie sagt also, das ist die Abstrafung dafür, dass die Fraktion im Unterhaus den Brexit eigentlich verhindert. Das ist eine sehr mutige These. 1300 Sitze zu verlieren, dazu gehört schon einiges. Das ist bis auf ein einziges Mal in den 90er Jahren so noch nicht vorgekommen. die kritischer sind mit der Tory-Partei, als es Theresa May logischerweise selber ist, sagen, das ist schwieriger zu bewerten, was die Nachricht eigentlich war oder die Botschaft. Sehr viele Briten haben die Lib Dems gewählt und die Grünen und unabhängige Kandidaten. Das heißt also eher Remain, also pro-europäische Parteien, und wollten, anders als May das interpretiert, ein Signal senden, wir wollen in Europa bleiben. Schwer zu sagen, die Wähler haben natürlich zum Teil auch lokalpolitische Argumente für ihre Entscheidungen gehabt. Also das darf man, glaube ich, nicht überinterpretieren. Einer der wichtigsten Wahlforscher in Großbritannien hat mit seiner Formulierung, dass die Botschaft eigentlich gewesen war, die Pest auf eure beiden Häuser, also ein Zitat aus Romeo und Julia von Shakespeare, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Leute wollten einfach den Politikern in Westminster überhaupt mal zeigen, dass sie sie satt haben. Es ging nicht so sehr um konkrete Nachrichten an die einzelnen Parteien.
Corbyn hat Theresa Mays Kabinett in einer Unterhausdebatte als Zombie-Regierung bezeichnet. Wie viel Zombie-Tumor kennen Sie?
Leider ganz viel. Das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Vor allem aber liegt natürlich das Problem darin, dass May keine Mehrheit hat. Sie hatte ja seit der Wahl 2017 sowieso nur eine zusammengeschusterte, weil sie sich die DUP, also eine nordirische Kleinpartei, holen musste, um ihre Minderheitsregierung zu stützen. Mit der ist sie nun aber auch über Kreuz. Sie hat seit Monaten im Grunde keine einzige politische Entscheidung wirklich durchgekriegt mit ihren eigenen Leuten, mit den eigenen Stimmen. Das heißt, sie ist ununterbrochen auf irgendwelche Koalitionäre aus anderen Parteien, Überläufer, Oppositionspolitiker angewiesen, wenn sie Politik machen will. Das hat zur Folge, dass zum einen, abgesehen vom Brexit, der nicht funktioniert, genau deswegen auch andere politische Entscheidungen nicht mehr debattiert, geschweige denn beschlossen werden. Es gibt keine politische Agenda. Eigentlich sollte demnächst die sogenannte Queen's Speech wieder stattfinden. Also die Queen hätte demnächst das nächste politische Programm der Regierung vorstellen sollen. Das ist jetzt erstmal verschoben worden, weil es gibt kein nächstes politisches Programm, weil May weiß, sie kriegt nichts durch. Das Kabinett läuft Amok, jeder macht, was er will. Alle wollen im Grunde May nachfolgen. Das heißt, machen im Grunde Schönheitswettkämpfe darum, wer der schickste potenzielle Premierminister ist. Es gibt keine Kabinettsdisziplin. Sie musste gerade den Verteidigungsminister feuern, weil er aus einem Geheimdienst-Council, also Rat, Geheimnisse verraten hat. Also es ist pures Chaos. Zombie würde bedeuten, es gäbe gar keine Regierung mehr. Na, diese schlafwandelt eher.
Könnte nun durch die Kommunalwahl Bewegung in die Brexit-Debatte kommen? Also beide großen Parteien haben, wie Sie sagten, Dreck auf dem Dach, wie Sie zitierten. Ab morgen wollen May und Corbyn ja weiter überparteilich verhandeln, wie es heißt.
Das sehe ich sehr skeptisch. Die verhandeln ja eigentlich schon seit 3 Wochen, seit May die Reißleine gezogen hat, weil sie wusste, sie kann es mit den eigenen Leuten nicht stemmen. Nun gibt es diese Verhandlungen, von denen beide Seiten sagen, ja, man nähere sich an, da geht es aber um Arbeitnehmerrechte und andere Kleinigkeiten. Die wirklich wesentliche Frage, wollen wir eine permanente Zollunion, wie soll die genau ausgestattet sein, wer verhandelt darüber, in welcher Formation mit Brüssel, ist nicht wirklich besprochen worden. Ab morgen soll das intensiviert werden. Ich persönlich bin da eher pessimistisch. Es gibt schon wieder in beiden Lagern sehr viele Teile der Fraktionen, die sagen, das machen wir sowieso nicht mit. Die einen sagen, wir stimmen überhaupt nur dafür, wenn es ein zweites Referendum gibt. Die anderen, wir sagen, wir stimmen sowieso nicht dafür, wenn die Tories mit Labour zusammenarbeiten, weil Corbyn ist ein Marxist und mit Marxisten darf man keine Geschäfte machen. Außerdem hat Brüssel ja noch sich nicht dazu geäußert, ob die sich jetzt auf die Verhandlungen einlassen würden, wenn es eine temporäre Zollunion gäbe, wie May das möchte, die nur bis 22 wert und dann wer weiß, was danach kommt. Das halte ich alles für ziemlich unwahrscheinlich. Es kann sein, dass wenn jetzt die Europawahlen anstehen, am 23. Mai wird hier in Großbritannien abgestimmt und es sieht wieder so desaströs aus, dann wird wieder die Debatte kommen, wird sie gehen. Aber diese Debatte läuft seit einem halben Jahr, sie geht nicht. Also
da müssen Sie auch schon mal tief durchatmen.
Ja, genau, da muss sogar ich tief durchatmen, genau.
Hierzulande kann man den Eindruck bekommen, dass die etablierten Parteien sich nicht besonders in den Wahlkampf reinhängen für die Europawahl. Könnte ja vielleicht auch umsonst sein. Stimmt der Eindruck?
Der stimmt ganz und gar, denn viele Wahlkämpfer sagen, eigentlich wollten wir diese Wahl nicht kämpfen, wir wollten nicht dran teilnehmen. Jetzt machen wir im Grunde Wahlkampf für eine Union, aus der wir austreten wollten, für Parlamentarier, die im besten Falle, wenn es nach uns geht, sowieso nur ein paar Tage, also gar nicht oder nur ein paar Tage oder vielleicht nur bis zum 31. Oktober dort sitzen. Jeder Beteiligte betrachtet das als Farce. Die Spender der Tories haben sich zurückgezogen, weil sie gesagt haben, wir finanzieren diese Partei nicht mit einem Wahlkampf, der im Grunde die gesamte Politik der letzten Jahre ad absurdum führt. Es gibt sehr wenige überzeugte Wahlkämpfer bei der konservativen Partei, die sagen, wir machen das. Bei den Tories sind die Wahlkämpfer ebenso verzweifelt, weil die Parteispitze sich bis heute nicht wirklich eindeutig positioniert hat zum Brexit. Die einzigen, die überzeugt Wahlkampf machen, sind die Brexit-Partei, nämlich die Austrittspartei von Nigel Farage, weil der setzt darauf, dass er 30% kriegt und dann als König von Brüssel wieder nach Brüssel einzieht, wo er ja bisher schon saß, immer sozusagen auf der Abschussliste. Nun kommt er als König zurück und zeigt denen mal, was eine Hake ist.
Katrin Kahlweit, London-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Dankeschön. Die ungeliebte Europawahl. In knapp 3 Wochen ist sie soweit, da wird wieder abgestimmt auf der Insel. Neue Kräfte können zeigen, wie ausgeblutet die Alten sind. Vielleicht rücken die Wahl und der Brexit jetzt aber auch mal für einen Moment in den Hintergrund. Immerhin gibt es royalen Nachwuchs, der geradezu hysterisch begrüßt wird. Das war HR2 Kultur, der Tag. Beschäftigt haben wir uns mit den Zombies im Europatunnel, Großbritannien und der Europawahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.